Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zu Folge 39 vom Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfall-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft. Herzlich willkommen an alle Hörer, wo auch immer Sie das hören, zu welcher Tageszeit auch immer. Wir sind noch am Vormittag, also guten Morgen an die wunderbare Julia Hobum.
Und ein wunderschönes guten Tag zurück an die Hörerinnen und Hörer, die hoffentlich auch die Zeit ein bisschen jetzt schon draußen genießen können, weil das Wetter wahnsinnig schön ist. Und natürlich auch an dich, lieber Tom. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ein Monat.
Es muss mindestens ein Monat gewesen sein. Wenn ich aber auf die Themen schaue, die in diesem Monat passiert sind, dann müssten wir eigentlich diesen Monat 2 Stunden aufnehmen. Es ist doch einiges passiert, aber ich glaube, wir fassen es einfach in knackiger Kürze zusammen und schauen mal, was so übrig bleibt.
Also ich glaube, 2 Stunden erträgt uns auch keiner. Da muss ich doch ein bisschen realistisch
sein. Ja, und so lange Termine können wir beim Ovid auch nicht.
Nee, das ist die Aufmerksamkeitsspanne, ne?
Genau.
Also, ein ganz großes Thema, was uns jetzt ja alle schon lange, getrieben hat, ist der Koalitionsvertrag. Der ist jetzt veröffentlicht worden. Wir haben ihn alle schon erst informell und dann alle formell in den Händen gehalten. Also Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD. Und da gibt es auch ein paar Kernaussagen zur Kreislaufwirtschaft. Tom, möchtest du anfangen?
Ich starte mal. Was sicherlich am meisten für Aufregung gesorgt hat, aber es war ja auch vorher schon durchgesickert, dass das chemische Recycling gestärkt werden soll. Und zwar soll es laut den Plänen von Union und SPD in die bestehende Abfallhierarchie integriert werden. Was das dann konkret bedeuten soll, müssen wir mal noch sehen, weil ja vor allen Dingen auch die Abfallhierarchie eher ein EU-Thema ist und die man sicherlich nicht ohne weiteres dann nationalstaatlich anpassen kann. Aber das sind so Detailfragen, wo man dann mal schauen müsste, was das bedeutet.
Genau, da können wir aber jetzt auch tatsächlich schon direkt teasern und sagen, bleibt dran. Wir werden auch mit unserem Gast im zweiten Teil nochmal kurz das Thema chemisches Recycling ansprechen. Freue ich mich jetzt schon fast drauf, obwohl ich schon weiß, was im zweiten Teil, weil ich vielleicht auch weiß, was im zweiten Teil passiert.
Sehr gut.
Genau. Was haben wir noch? Reform des Verpackungsgesetzes mit Fokus auf ökologische Lizenzentgelte. Es ist ja immer wieder so ein Thema gewesen, dass man das transparenter machen, was ist sozusagen der ökologische Bemessungsbeitrag. Das Thema haben wir ja auch bei den Batterien und. Also das ist auf jeden Fall auch im Koalitionsvertrag fest verankert.
Geplant ist auch ein Eckpunktepapier mit kurzfristig realisierbaren Maßnahmen zur Umsetzung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das steht ja auch noch an. Die Strategie wurde ja noch verabschiedet von der alten Bundesregierung, aber jetzt will die neue Bundesregierung sich natürlich auch mit der Umsetzung befassen. Aber auch da wird es nicht sonderlich oder ist es nicht sonderlich konkret im Vertrag, muss man dann sehen, was konkret umgesetzt wird.
Ja, wobei man da auch ehrlich sein muss, also die Bundesländer waren ja nicht untätig. Ich glaube, jedes einzelne Bundesland hat ja schon eine eigene Kreislaufwirtschaftsstrategie, nicht verabschiedet, aber arbeitet an den jeweiligen. Also da wird sich auch auf der
auf der Länderebene.
Auf der Länderebene wird sich da einiges schon auch getan haben. Dann haben wir noch Shared Economy, Abfallvermeidung, Rezyklateinsatz und verstärkte Herstellerverantwortung, gerade im Bereich Textilien, Elektrogeräte und Batterien. Also, dass man die Hersteller hier auch immer mehr in die Verantwortung nimmt, das soll noch weiter voran beziehungsweise verankert werden. Und wir wissen ja auch alle, gerade im Textilbereich ist es ja schon in der Diskussion. Und da möchte ich jetzt schon, jetzt ist es ja dann in der Vergangenheit, aber auf einen ganz tollen Stakeholder-Workshop, den T&M nächste Woche Dienstag mit der Otto Group veranstalten wird, hinweisen. Wie gesagt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es leider schon in der Vergangenheit, aber es soll ein Format werden. Also alle, die dann in der Zukunft dran teilnehmen möchten und das jetzt einfach verpasst oder nicht geschafft haben, haltet die Augen offen, das ist toll. Und gerade eben auch für das Thema extrem wichtig.
Ja. So, es gibt noch ein paar weitere Detailpunkte, die zu Kreislaufwirtschaft und Entsorgung passen könnten. Also zum einen will die neue Bundesregierung das Recycling von Stahlschrott unterstützen, ein Abfallende für Ersatzbaustoffe einführen und auch CCS ermöglichen. Weitere Punkt wären stärkere Nutzung biogener Reststoffe, insbesondere bei kleineren Biogasanlagen. Und ein Thema, was auch ziemlich umstritten war, ist eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren auf nationaler und EU-Ebene, wofür sich die neue Bundesregierung einsetzen will. Da geht es aber auch oder unter anderem auch um eine um Erleichterung bzw. Absenkung von Schwellen bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das ist sicherlich ein sehr umstrittenes Thema.
Jetzt wissen alle, was UVP heißt.
Genau.
Genau, es gab aber natürlich auch schon Reaktionen, wie das dann immer so ist. Also die Branchenverbände begrüßten generell erstmal die Ziele, kritisierten jedoch so die vagen Formulierungen, fehlenden Umsetzungsdruck. Der BDE und andere forderten dann noch klare Finanzierungsmodelle und eine marktnahe Umsetzung. Und der WWF und BNW bemängeln mangelndes Tempo und kritisieren die Förderung des chemischen Recyclings.
Und vor allen Dingen den Abbau auch der Umweltverträglichkeitsprüfung UVP, die du eben schon nanntest. Also wir haben eine ganze Reihe von Reaktionen der verschiedenen relevanten Entsorgungsrecycling, aber auch Industrieverbände gesammelt. Gehen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf ein. Kann man, kurzer Werbeblock, alles bei Euvid Recycling und Entsorgung nachlesen, online wie auch in den entsprechenden Printausgaben der letzten Wochen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und behalten es eher im Blick, wenn es konkreter wird. Das haben wir ja dann sowieso bei konkreten Umsetzungsschritten, die dann gegebenenfalls kommen vom Umweltministerium.
Dann gehen wir vielleicht mal auf das, was mir sehr wichtig ist, auf das DGAW-Positionspapier, was wir im Vorstand der DGAW verabschiedet haben. Hier geht es um die Gleichstellung von Recyclingverfahren, das gefordert ist, und zwar werkstofflich, chemisch und gegebenenfalls thermisch mit CO2-Abscheidung. Ich kann hier nur sagen, das gab in der letzten Vorstandssitzung, die wir im Haus der Kreislaufwirtschaft durchgeführt haben, extreme Diskussionen. Aber ich bin froh, dass wir da jetzt erfolgreich ein Papier verabschieden konnten. Ziel ist es, dauerhafte Kohlenstoffkreisläufe und technologieoffene Ansätze zu fördern. Ja. Die Forderung an die EU ist die Anpassung der Abfallrahmenrichtlinie und die Taxonomieverordnung. Weitere Forderungen sind EU-weites Deponieverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle ab 2035, hohe Rezyklatanforderungen, Verantwortlichkeit auf Unternehmensebene ist ebenso gefordert.
Genau, da geht es um Zielerreichung. Das ist ja auch ein Thema, was wir schon öfters hatten. Wenn Quoten nicht eingehalten werden, wer wird denn dafür verantwortlich gemacht? Genau. Sind es nur die Nationalstaaten oder sollte man nicht auch eher die einzelnen Hersteller zur Verantwortung ziehen? Ich glaube, das ist so ganz grob zusammengefasst der Hintergrund dieser Forderung.
Viel Energie und viel Know-how des Vorstands ist auf jeden Fall eingeflossen. Das kann ich nur bestätigen.
Interessant. Möchtest du das noch näher ausführen oder
gehen wir zum nächsten Thema? Wir gehen zum nächsten Thema. An dieser Stelle viele liebe Grüße an die Kollegen der DGAW.
Auch von meiner Seite. Chemisches Recycling, und schon begegnet es uns wieder beim nächsten Thema. Es gab, hat der ein oder andere sicherlich gesehen, einen ausführlichen Bericht in der ARD bzw. vom NDR. Und da ging es um die verfehlten Recyclingziele der Chemieindustrie. Die hatte sich ja ursprünglich mal das Ziel gesetzt, im Jahr 2025 1,2 Millionen Tonnen neue Kunststoffe über chemisches Recycling zu produzieren. Später wurde diese Zielprognose oder dieses Ziel auf 900.000 gesenkt. Das wird aber wahrscheinlich nicht erreicht, denn im letzten Jahr waren es gerade mal knapp 100.000 Tonnen, die aus dem chemischen Recycling gewonnen werden konnten. Das war ein großes Thema. Diese Berichterstattung ist sicherlich jetzt nicht überraschend, dass das nicht so erfolgreich läuft. Gab Äußerungen vom Verband Plastics Europe Deutschland, wie immer schön langsam, zu den Gründen dazu, Kosten und mangelnde Nachfrage sowie technologische Rückschritte wurden da angeführt. Genau.
Und gleichzeitig wurde auch noch etwas gefordert, nämlich niedrigere Energiepreise, schnellere Genehmigungen, politische Unterstützung der Nachfrage. Das ist das, was gefordert wird und was dann auch entsprechend Hilfe leisten soll.
Genau, und man fordert klare politische Signale für eine Unterstützung der Nachfrage, betont aber auch ausdrücklich, dass chemisches Recycling durchaus funktionieren könne.
Genau.
Und das hätten auch verschiedene Unternehmen bereits demonstriert.
So. Kommen wir zum nächsten großen Thema, würde ich vorschlagen. Jetzt könnte ich deine Hose wieder ansprechen, aber das lasse ich.
Meine Hose, meine habe ich auch. Ich habe eine an, ich bin im Büro.
Du hast eine Hose an, das beruhigt mich wirklich. Ja, und ich kann auch sagen, der Tom hat sogar zwei T-Shirts an. Ist es ein T-Shirt? Ist es also, dass er hat ein Poloshirt an?
Ja.
Und ein T-Shirt noch drunter. Okay, es ist Kurzarm. Gibt es diese Poloshirts eigentlich auch in Langarm?
Ja, natürlich.
Ah, okay, alles klar. Von Camp David.
Natürlich, mit irgendwelchen Fantasieflaggen. Ich bin der Dieter Bohlen der Abfallwirtschaft.
Boah, fahr an die Ostsee. Die Frauen haben alle so Mützen auf mit so kleinen Sternchen oder so Ankern. Und die Männer tragen alle, wenn sie was auf sich halten, Camp David.
Na klar.
Hast du auch ein Camp David-Shirt zu Hause oder so ein Hemd?
Nee, habe ich noch nicht, aber weiß nicht.
Möchtest du eins haben?
Nein.
Würdest du es für mich tragen?
Nein.
Wenn ich es dir zum Geburtstag so schenke, zu dem ich nie eingeladen.
Julia, ich mache hier einiges mit, ne? Wirklich einiges. Und die Hörer haben auch manchmal Sorge und das auch völlig zu Unrecht. Aber da wäre wirklich die Grenze erreicht.
Okay, dann schenke ich dir keins, wenn ich endlich mal zu deinem Geburtstag eingeladen werde.
Okay, alles klar.
Erpressung, Erpressung.
Okay. Geschüttelt?
Okay. Sehr geschüttelt.
An aber was Stelle, hat das eigentlich jetzt, was hatte das mit dem Thema zu tun?
Naja, es geht um Textilien.
Ah.
Und die Sammlung. Mhm. Und wir wissen ja alle, Camp David ist so hochwertig, das kommt nie in die Textilsammlung. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Steffi, an Axel und an Bernie.
Tada.
Alle zusammen. Genau, das knallt ja gerade ziemlich durch die Decke. Das ganze Thema Textil, auch hier bitte dranbleiben im zweiten Teil. Super Gast zum Thema Textilrecycling und was sich da so tut. Genau, aber im Moment ist ja die Sammlung, also wir haben ja die getrennte Erfassungspflicht von Textilien seit Anfang des Jahres. Und das führt natürlich dazu, dass wir wahnsinnig hohe Mengen haben. Dazu kommt es auch noch, dass der Abfluss nicht mehr gesichert ist. Also alles, was ins Ausland mal gegangen ist, das funktioniert nicht mehr so, da der chinesische Markt eben dann auch wieder mit Primärprodukten den Markt schwemmt, indem wir mal unsere Vorbereitung zu wiederverwendenden Klamotten hingebracht haben. Ja, was sagt der VKU? Der VKU sagt, wir brauchen übergangsweise kommunale Zuzahlungen zur Alttextilsammlung, die nötig sind, also gerade für die Aufstellung von Depotcontainern, Reinigung und. Das ist notwendig.
In der Übergangsphase heißt, bis von Herstellerverantwortungsseite dann entsprechende Kosten erstattet werden.
Wenn es denn so kommen sollte. Also da, wie gesagt, bin ich total gespannt jetzt noch auf den Stakeholder-Workshop am Dienstag, 80 Anmeldungen. Der Euvid ist auch dabei, übrigens. Nur mal so dazu. Ich freue mich auch, wenn du es nicht bist. Aber da kann man dann ganz sicher in der Presse auch nochmal nachlesen, was da so diskutiert worden ist. Altkleidercontainer werden dann aber auch in der letzten Konsequenz vielerorts abgebaut, gerade vom DRK und von Humana. Und der BDE hat auch ein Positionspapier veröffentlicht, ich glaube jetzt auch gerade erst, Finanzierung sichern, Rezyklatmarkt aufbauen und recyclinggerechtes Produktdesign etablieren. Also weg mit den Paillettenoberteilen.
Genau, die sind der Endgegner des Textilrecyclings. So, war der Folgentitel einer Folge der Umtausch.
Mit Jonas Stracke.
IFAD.
Genau, mit Jonas Stracke, den haben wir auf der IFAD aufgenommen. Richtig tolle Aufnahme.
Sehr
also
gut.
Wer da noch mal reinhören möchte, bitte tut das. Ja, und es tut sich auch viel im Batterierecycling. Wir haben neue Recyclinganlagen von meinem Gesellschafter Saubermacher und der Firma Meinhardt. Das ist ein Logistiker für ungefähr 35.000 Tonnen pro Jahr. Das ist aber tatsächlich eine Kombination aus Batterierecycling und Elektrokleingeräten. Ihr hattet ja auch das Gespräch oder das Interview mit Andreas Opelt, Vorstand der Saubermacher AG.
Kleine Ergänzung noch, Meinhardt ist nicht nur Logistiker, die machen schon auch Recycling und Entsorgung.
Okay. Gut, wieder was gelernt.
Das nur am Rande.
Danke für diese Aufklärung. Ich habe es fast schon vermisst.
Ja, Entschuldigung.
Nee, ist schon in Ordnung. Du darfst das, Tom. Dir würde ich Chauvinismus niemals unterstellen.
Das ist lieb. Gibt auch noch weitere Planungen im Batterierecycling, was mich jetzt ein bisschen überrascht hat. Oder ist ja ein positives Zeichen. Zuletzt wurden ja eher Projekte abgesagt oder verschoben. Wir hatten dann noch die Meldung, dass Accurec seine Recycling-Aktivitäten im Lithium-Bereich ausbauen möchte. Genau, da wurde investiert oder soll investiert werden in größere Kapazitäten, speziell im Lithium-Bereich, Lithium-Recycling. Und dann gäbe es noch die Meldung, 60 Millionen Euro Fördergelder für industrielles Schwarzmasse-Recycling von HC Stark Tungsten. Die sitzen, glaube ich, im Harz in Goslar. Die wollen da auch groß investieren, insgesamt 340 Millionen Euro für eine Anlage mit einer Jahreskapazität von rund 20.000 Tonnen Inputmaterial.
Ich glaube, im Harz gibt es gar nicht so viele große Städte. Wir haben Bad Harzburg, da fährt aber noch nicht mal mehr der Zug, glaube ich, hin. Und Goslar.
Goslar, ne? Und was liegt da in der Nähe? Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema.
Bayern?
Bayern liegt.
Ich habe probiert, eine Überleitung zum nächsten Thema zu kriegen. Aber es wird nichts.
Der Salzgitter-Konzern hat die Gespräche zur Übernahme durch Papenburg und TSR beendet.
TSR. Abgebrochen, beendet ist nicht. Ich glaube, man wurde sich da nicht einig und hat auch nicht den Mehrwert erkannt.
Genau, der Vorstand der Salzgitter AG begründete den Abbruch der Gespräche mit signifikant unterschiedlichen Vorstellungen über den aktuellen und zukünftigen Wert der Salzgitter AG. TSR und Papenburg hatten im Januar ein nicht bindendes Angebot mit einem Angebotspreis von 18,50 Euro pro Aktie abgegeben. Zuletzt, also noch kurz vor der Bekanntgabe des Abbruchs der Gespräche, kosteten die Papiere an der Börse rund 24 Euro. Also hätte man durchaus ein bisschen mehr zahlen müssen, mindestens. Genau, wir hatten die Batteriegeschichten. Was haben wir denn noch? Umsetzung Batterieverordnung. Wie sieht denn das aus? Da laufen ja die Fristen im August ab.
Ja, das Batteriedurchführungsgesetz. Wir hatten ein spannendes Gespräch letzte Woche mit, also alle Rücknahmesysteme für Batterien und Verbände wie der VDA, ZVEI und, waren eingeladen und wir haben entsprechend mit dem BMUV gesprochen. Und ganz klar fordern wir, also wir fordern vor allen Dingen eine gemeinsame Herstellerstelle. Aber das wird ganz sicher noch demnächst im EUVIT zu lesen sein. Mehr darf ich noch nicht verraten.
Aber die Zeit drängt und wir haben viele Themen, aber ganz kurz müssen wir da, glaube ich, die Hörer mal abholen, weil das Thema ist EU-Batterieverordnung. Da gelten dann entscheidende Regelungen ab Mitte August. Mhm. Da es eine Verordnung ist, gelten die auch mehr oder weniger direkt, auch in Deutschland dann. Die notwendige Umsetzung in nationales Recht ist aber ins Stocken geraten durch die Neuwahl des Bundestags, neue Bundesregierung und jetzt ist ein bisschen offen, beziehungsweise ist zu erwarten, dass diese Umsetzung nicht bis August kommen wird.
Absolut richtig. Also man hat zwar probiert oder man probiert gerade so Übergangsgenehmigungen im Endeffekt aufzuerlegen. Das ist aber nicht ganz so einfach möglich. Und es ist ja auch die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, ob die Ziele nicht auch so erreicht werden, beziehungsweise ist es auch nicht nur in Deutschland so, dass die Batterieverordnung noch nicht ganz in die Umsetzung gekommen ist, sondern das ist auch in vielen anderen Ländern so. Gut, genau. Aber wir schauen mal, was da kommt. Wie gesagt, wir haben jetzt konstruktive Vorschläge gemacht, dem BMUV, und da wird es auch noch eine Pressemitteilung zu geben. Tom, kriegst du.
Halt ich einen Blick.
Bekommst du.
Gut, du hast eben schon mal einen kurzen Abstecher versucht nach Bayern, aber jetzt kommen wir doch nochmal.
Nochmal zu illegalen Abfallexporten. Die Bayern organisieren die Rückholung aus Tschechien. Wir hatten da schon mal zu was erzählt, ne?
Ich glaube, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge über diesen Fall gesprochen. Da ging es um diverse Abfälle, die aus Bayern nach Tschechien exportiert wurden, dort eigentlich verwertet werden sollten, aber lediglich irgendwo.
War das Rot International?
Worden. Das war Rot International.
Mit den Windkrafträdern, ne? Das, ja, jetzt.
Mittlerweile hat das Unternehmen ja Insolvenz angemeldet.
Genau.
So dass offen ist, wer für die Kosten der Rückholung quasi gerade stehen muss, gerade stehen wird. Die Bayerische Landesregierung geht da jetzt erstmal in Vorleistung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann müsste man sehen, welche Kosten entstehen und wie die dann halt auch gegebenenfalls dann auf jemand anders abgewälzt werden können. Aber ich glaube, es geht jetzt erstmal um rund 500
erstmal
Tonnen.
Und erstmal, dass es zurückgeholt wird, das finde ich auch völlig vernünftig. Also genau. Das geht ja gar nicht, wenn die da einfach nur abgelagert werden. Ja, und dann gibt es noch eine schöne oder auch nicht so schöne europäische Kartellstrafe über 460 Millionen Euro gegen die Autoindustrie wegen illegaler Vereinbarungen bei Altfahrzeugverwertung.
Genau.
Das haben wir noch. Die Altpapierpreise steigen deutlich wegen knapperer Mengen und gestiegener Nachfrage. Da wird sich ja ganz sicher der ein oder andere freuen. Vielleicht auch die Stadtreinigung Hamburg.
Wenn du dein Papier ordentlich trennst, ja.
Die startet ja die Strandsaison mit Beachcleanern zur Sandreinigung.
Genau, da sind wir schon beim gemischten Hack. Also, nochmal auf eure Veranstaltung da am Dienstag. Wenn das Wetter gut ist, könnt ihr dann noch an den Strand, oder? Ist ja dann sauber.
Ja, was heißt Strand? Also, viele denken ja immer, Hamburg liegt an der Nordsee, ne? Wir haben die Elbe, wir haben einen großen Hafen, aber wir haben kein Meer. Aber wir haben einen Strand, tatsächlich.
Das ist schön da.
Wir haben den Elbstrand, das ist richtig schön. Nein, das ist schon schön, aber es ist kein Meer, es ist die Elbe. Aber es ist wirklich schön. Der Elbstrand, hinten Uwe Gönne, Strandperle, richtig cool. I love it. Ich habe nur leider viel zu wenig Zeit, aber das Wetter soll jetzt richtig toll werden in Hamburg.
Super, dann genießt die Zeit am Strand.
Gehen wir dann jetzt schon sonnig in den zweiten Teil, Tom?
Gehen wir direkt sonnig in den zweiten Teil, in einen gut gelaunten, positiv gestimmten, also von der Grundeinstellung, sehr wichtiges Plädoyer dafür, auch die komplexen Themen doch mal positiver und mit guter Laune anzugehen.
Definitiv, und vielleicht knallt es ja auch an der einen oder anderen Stelle, oder war es eher Punk? Also auf jeden Fall dranbleiben. Hat richtig Spaß gemacht. Genau. Also danke, ihr Lieben.
Bis gleich.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zum Trash Talk, zum zweiten Teil der aktuellen Folge, und wir freuen uns dieses Mal besonders, da wir als Gast Nadine Warkocz begrüßen können. Sie ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leiterin des BIFA Umweltinstituts. BIFA Umweltinstitut, was bedeutet das eigentlich? Julia hat in der Vorbereitung journalistisch wertvoll die Frage gestellt, was eigentlich, für was die Abkürzung steht. Dann haben wir das doch mal nachgeschaut. Bayerisches Institut für Abfallforschung. Also perfekte Gesprächspartnerin für den Trash Talk. Aber ganz kurz noch zur Vorstellung der Person. Nadine Warkocz promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, war danach lange in der Industrie tätig, unter anderem bei Henkel. Dann gründete sie auch ein eigenes Beratungsunternehmen und ist auch schon seit 2019 Professorin für allgemeine Chemie, Umweltchemie und Bauchemie an der Technischen Hochschule in Augsburg. Das BIFA sitzt ja auch in Augsburg, insofern passt das ja auch rein örtlich hervorragend. Frau Warkocz, super, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Frau Warkocz. Ich freue mich extrem, dass Sie mit dabei sind. Wir haben ja auch schon die ein oder anderen Verknüpfungspunkte in den letzten Monaten gehabt. Also ich jetzt hier nicht als DGAW, sondern als GRS mit dem BIFA zusammen. Wie sind Sie angekommen? Läuft's? Wie war das erste halbe Jahr, Frau Warkocz?
Also ich bin angekommen, auf jeden Fall, im Sinne von, dass ich drin bin und sagen würde, ich gehöre da ganz fest rein und ich will da auch nicht mehr weg bei dem BIFA. Was angekommen heißt im Sinne von, dass ich den kompletten Überblick habe und jetzt schon vollkommen eingearbeitet bin, ist einfach zu früh zu sagen. Ich habe mich auch dazu entschieden, das jetzt auch gar nicht unbedingt gleich zu machen, sondern mich einfach ein bisschen auch die ersten paar Wochen also treiben lassen, das klingt so, als ob ich in der Hängematte gelegen hätte. Also ich habe mich entschieden, dass ich einfach überall mal reinschnuppere, damit ich auch verstehe, wie im Inneren bei BIFA gearbeitet wird, weil ich das nicht mag, dass man von außen kommt und gleich meint, dass man irgendwie es besser kann, als so, wie es bisher gelaufen ist. Und ich kenne den Wolfgang Rommel, meinen Vorgänger, sehr gut. Und wir sind ja auch Kollegen an der Hochschule. Wir haben auch ein ähnliches Modell. Wir haben beide eine Professur und eben die Geschäftsführung ist jetzt an mich übergegangen und den Thomas Weber. Wir sind zu zweit. Einfach mal einen tiefen Einblick zu bekommen über die Themen, aber auch über die Leute. Also wir sind 40 Menschen, die da zusammenarbeiten. Und was von Anfang an klar war, dass das besonders gut funktioniert. Und das möchte ich natürlich auch beschützen. Und gleichzeitig habe ich natürlich meine eigenen Themen mitgebracht und schaue jetzt einfach nach und nach, wie ich die da platzieren kann und die Leute mitnehmen kann. So würde ich es mal formulieren. Und ansonsten nutze ich einfach auch ja diese Tatsache, ich bin ja zwei Hälften geteilt, einmal BIFA, einmal Hochschule und war ja hier auch vorher Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit und habe da so ein Netzwerk aus Augsburg mitgebracht und Themen. Und es macht dann Spaß, so dieses Netzwerk jetzt auch zu erweitern und zu gucken, was so opportun ist, was man dann auch mit ans BIFA bringt und nutzt, welche Themen. Ja, das ist so. Die lange Frage auf eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Passiert mir sonst nie.
So. Völlig in Ordnung.
Oberkotsch, Institut für Abfallforschung. Und dann habe ich auf der Internetseite noch den Claim gesehen, wir forschen und unterstützen zu Themen rund um Energie, Klimarecycling und Circular Economy. Was sind denn jetzt konkret die Schwerpunkte? Gibt es auch Projekte, die Ihnen schon besonders aufgefallen sind?
Ja, das ist tatsächlich das, was mir aufhört, muss es irgendwie vorbauen, die Frage, was macht BIFA? Die Antwort ist genauso lang wie die Antwort auf die Frage, ob ich schon angekommen bin. Und das ist auch was mich umtreibt, weil das ist was total Positives. Wir machen sehr viele Dinge und das heißt auch, dass wir sehr interdisziplinär unterwegs sind, weil wir eben auch ganz viele Leute mit verschiedenen Schwerpunkten haben, die aber an Themen gemeinsam arbeiten. Also Fakt ist, was ein Schwerpunkt ist und der liegt mir auch am Herzen, das ist dieses A in BIFA, dieses Thema Abfall. Und deswegen bin ich auch froh, dass Sie mich eingeladen haben. Und das ist für mich ein Schwerpunkt, den ich auch niemals aufgeben möchte bei BIFA. Das alles, was um das Thema Abfall, Wertstoffe sich dreht, also da geht es um Stoffströme, da geht es aber auch natürlich um diese Schnittstelle, Sie haben schon gesagt, Energie. Also Abfall und Energie sind total miteinander verbunden. Das BIFA sitzt nicht ohne Grund direkt neben der AFA, der Augsburger Müllverbrennungsanlage. Sie können sich vorstellen, wir sprechen auch ab und an mal miteinander. Natürlich diese ganzen Stoff- und Energieströme, die hängen einfach zusammen. Und so haben wir Leute in allen Teilbereichen und nutzen auch dieses Interdisziplinäre. Das heißt, wir können relativ breit beraten. Was wir noch machen, wo wir stark sind, ist das Thema Ökobilanzierung, also Lifecycle Assessment. Das machen wir zunehmend auch in EU-Projekten, was mir auch ganz gut gefällt. Auch das Thema jetzt, das eine sind die Themen, das andere ist, wo wir unterwegs sind, ja, mit Firmen, mit Forschungspartnern, mit Kommunen, aber auch jetzt eben zunehmend in der EU unterwegs sind. Und was jetzt auch wir aktuell uns anschauen, speziell ein Kollege, ist das Thema CCU, CCS. Also Sie merken, also wir entwickeln uns mit den Themen. Also wir kommen aus der Abfallverbrennung, weil es damals ein Thema gab mit Schadstoffen. Und das ist so ein bisschen die Genese von BIFA. Und dann hat sich einfach die Welt verändert und BIFA hat sich mit verändert. Und das ist übrigens auch eine Riesenherausforderung, gerade weil ich in einer Zeit komme, wo der Punk abgeht. Also brauche ich Ihnen ja nicht sagen. Also bei allen Themen, die ich nenne, ja, also Abfall, Kreislaufwirtschaft geht der Punk ab. Bei den einzelnen Sektoren, die davon betroffen sind, sind ja alle betroffen. Wenn wir die Energiethemen angucken, Transformation, gehen wir Richtung Wasserstoff, Elektrifizierung, da. So, und das alles machen wir das machen wir mit 40 Leuten und das ist eine Herausforderung, weil wir die Tiefe wollen und brauchen und gleichzeitig aber auch die Breite und das ist ein tägliches. Deswegen bin ich zwar angekommen, aber noch nicht in den einzelnen Dingen. Ja.
Noch nicht drin. Aber Sie haben aber nicht vor, das BIFA jetzt umzubenennen in, wie wäre das denn dann? Das wäre, ist ja jetzt Bayerisches Institut für Abfallforschung, jetzt steigen ja alle um auf Kreislauf, was wären das? Kann man ja auch BIKA.
Ja, wie, aber das ist, also tatsächlich,
auch nicht, stimmt nicht.
Das ist, also ich meine, klar, wenn man da so reinkommt und dann guckt man sich ja auch alles an, ne, mit so einem ja. Außenblick, auch so, wie sieht die Homepage aus und wie ist der Name und BIFA Umweltinstitut und so. Und Freund von mir sagt konsequent, ich würde am BIFI arbeiten, weil er sich das besser merken kann. Das macht einfach keinen Sinn. Und ansonsten, richtig. Ich muss sagen, ich glaube auch, dass es vom Namen her Abfall ist, passt nicht mehr. Aber es ist echt eine gewachsene Institution. Und den genau. Teil würde ich nicht, ich will das nicht wegmachen. Es ist mir heilig. Und dann kommen natürlich in der heutigen Zeit so Themen dazu wie, finden Sie mal noch eine Domain mit einem 4-Buchstaben.de. Ich meine, stimmt. Wir sind BIFA.de, ja, wir haben die Durchwahl 7000, also wer anrufen möchte. Und das sind so Sachen, die ich also sorry, aber ich finde das cool.
Ja, das ist auch eine Marke einfach.
Das ist eine Marke. Das ist auch, wir diskutieren jetzt im Beirat der Müll und Abfall, ne, also ständig immer wieder ist das eigentlich noch zeitgemäß, aber es ist halt eben auch eine Marke und solche Marken, das darf man eben nicht unterschätzen. Das ist absolut richtig. Ich habe mal eine Frage, wie kommen denn die Themen so zu Ihnen? Also Sie werden ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in Augsburg sitzen und sich mit ihren Mitarbeitern, und ich weiß, die sind ja auch alle relativ jung, aber jetzt irgendwie nur beraten. Aber es kommen ja wahrscheinlich auch von außen Themen, die an Sie herangetragen werden. Wie ist da so das Verhältnis? Oder sind das dann doch wieder Ideen, die von den Mitarbeitern kommen? Oder Beauftragungen vom Umweltbundesamt, von irgendwelchen Forschungseinrichtungen? Oder ist es vielleicht auch etwas, was Sie, und das finde ich ja auch grandios, weil Sie das vorhin so sagten, Sie sind so ein bisschen zweigeteilt, Uni und BIFA, was ja auch eine unglaublich gute Ergänzung und Symbiose abbilden kann. Also wie kommen die Themen, wie wächst es, oder ist es eine gute Mischung aus allen Punkten irgendwie?
Ja, ich habe jetzt überlegt es ist tatsächlich eine gute Mischung. Also es ist jetzt nicht der eine Schwerpunkt, sondern das ist letztlich, sagen wir mal, wir sind interdisziplinär, aber natürlich hat jeder so seine Schwerpunkte. Das heißt, wir haben auch eine Matrixstruktur, auch ganz spannend. Und unsere Projektmanager, die sind natürlich so in ihren Sphären unterwegs. Die haben ihre Schwerpunktthemen und damit gehen sie auch entsprechend auf die Veranstaltungen, die zu ihren Themen passen. Ja, wir hatten jetzt die Bayerischen Abfall- und Deponietage, die wir auch mitorganisieren. Da geht dann der Herr Dietzen, der das Thema CCU, CCS da auch vorstellt. Da sind wir nämlich genau an dieser erwähnten Schnittstelle. Wir sind durchaus in unseren Sphären. Wir halten auch Vorträge, weil wir natürlich auch Teil sein wollen einer Wissenschaftscommunity, die so ein bisschen und auch Teil unserer Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Projekten, aber eben auch aus der Praxis, was ja total wertvoll ist. Und aus diesen, sagen wir mal, Vorträgen Teil sein von bestimmten Communities, haben sie einen ständigen Austausch. Und dann passieren genau diese, also ich nenne das immer magische Momente. Also wenn sie einfach in einer Situation, die sie nicht planen können, und das sind genau diese Sachen, sie stehen auf einer Konferenz, sie treffen mit jemandem zusammen und sie reden und es kommt so, was machen sie, was machst du? Ja, wir haben gerade das. Und dann kommt noch ein Dritter oder auch nicht. Und dann verabredet und dann dieses sich entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt nicht die eine Antwort, ne? Also so, ja. Es kommen natürlich einfach ganz konkrete Anfragen. Wir haben einfach auch einen großen Pool an Leuten, die Marke oder vor allem den Inhalt von BIFA schätzen und die auf uns zukommen, weil sie wissen, ich habe eine Schlacke-Thematik, das BIFA ist da einfach der Ort, wo ich weiß, da kriege ich, was ich brauche. Ich muss es auch nicht lange erklären. Ich brauche ein Abfallkonzept, ich brauche eine Wärmeplanung und so weiter. Ich brauche eine LCA. Aber das ist ja immer nur so dieses, ich würde mal sagen, das wollen wir, das ist auch wichtig, weil wir müssen ja auch Geld verdienen und das ist unser Geschäft. Aber gerade dieser Bereich der Umwelttechnik ist natürlich unglaublich dynamisch und wir müssen da dranbleiben. Und dieses Dranbleiben heißt natürlich auch, dass wir schauen, dass wir so eine Balance haben zwischen, wir haben Drittmittelprojekte mit Industrie, die haben ein ganz klares Ziel, das dauert auch nicht jetzt irgendwie 5 Jahre, sondern das soll jetzt dann auch mal an die Puschen kommen oder so. Und dann gibt es natürlich die längeren Sachen. Und das alles, was jetzt über Green Deal, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die bayerische Kreislaufwirtschaftsstrategie wird gerade entwickelt, da sind wir auch übrigens Teil davon. Da sind sie natürlich parallel längerfristig unterwegs und gucken, dass sie dann auch vielleicht mal Konsortien finden. Das ist, also wir haben uns so zum Beispiel, soll ich ein Beispiel nennen? Oder?
Ja, gerne. Bitte.
Zu lange
gerne.
Unterbrechen.
Also nein, sehr
Beispiel,
gerne.
Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade das, was man ja vom BIFÖR vielleicht von dem AWI Abfall erwartet. Aber ich meine, wir sind ja auch ein Institut, das ist eine Beteiligungsgesellschaft aus dem Freistaat. Das Umweltministerium ist da federführend, die IHK und die Stadt Augsburg. Und wir sind ja auch gegründet worden, weil manche Themen einfach nicht so doll wirtschaftlich sind. Also weil halt es kein Industrieunternehmen sagt, oh, das ist super, da habe ich so eine EBIT-Marge, ich kümmere mich jetzt mal um Dioxine in der Luft oder so. Ne? Wird schon einer kommen und bezahlen. Und das, so sind wir gegründet worden. Und so sind wir heute gut aufgestellt, aber durchaus eben auch in einer besonderen Konstellation mit dem Freistaat als Gesellschafter. Und wir sehen es einfach als unseren Auftrag, ist auch in unserer Satzung drin, dass wir auch die Themen uns angucken, die in Zukunft relevant sind, damit wir schon mal für gerade auch die Kommunen, die darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also jeder, der sich mit in der Kommune mit Abfall beschäftigt, der weiß ja, was das für ein Brett ist, dass wir für die auch Dinge vordenken, gemeinsam mit ihnen erarbeiten. Machen wir ja, Frau Huber, Lila Fass oder so, wo wir die Kommunen jetzt mitnehmen. Ja?
Oh, danke, dass Sie das gesagt haben. Dankeschön.
War nicht abgesprochen, aber ist mir gerade, ja, genau.
Herzensprojekt, ja.
Genau,
ja.
Also Dito, und das sind so Sachen, das ist ja jetzt ein Projekt, das wiederum anders gefördert wird. Aber bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zum Beispiel, wir haben einfach viele Unternehmen, die an dieser Schnittstelle sind. Energie, Stoffströme, Abfälle, was mache ich mit dem ganzen Zeug? So, und jetzt kommt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ach du liebes Lieschen, was soll ich denn jetzt alles da berichten? Und dann gibt es diese ganzen Bereiche, was soll ich jetzt noch zu was zu Biodiversität? So, und dann sind natürlich so Partner wie BIFÖR, die im Prinzip in allen Facetten unterstützen können und auch relativ tief, eigentlich super geeignet, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu begleiten, weil wir gleichzeitig auch nicht nur Berichte machen und Daten sammeln, sondern weil wir auch wissen, was die Daten bedeuten und was man damit dann vielleicht auch machen kann im Sinne von, ich kann ja auch sparen, ich kann ja Stoffströme optimieren und so. Und da haben wir uns in einem BMBF-Projekt engagiert und haben da jetzt quasi das Thema Berichterstattung nach vorne gebracht. Und jetzt sind wir da voll up to date.
Das ist ja eigentlich auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aufgrund dieser Vielfalt, wie sie aufgestellt sind, ich habe mir das auch mal angeguckt, da ist ja auch im Aufsichtsrat, ist da ja auch Prominenz und im Beirat, es sind ja dann auch Leute, die das noch weiter transportieren können oder auch Input bringen, ist ja auch ein bisschen wie eine Plattform, ne? Da ist dann der eine Mitarbeiter, der sich mit Schlacke beschäftigt, der andere macht vielleicht Batterie-Recycling und dann sagt man halt, ey Mensch, ich hätte da eine voll gute Idee, da könnten wir doch auch irgendwie zusammen was machen, da ist eine schöne Schnittstelle. Das ist ja maximaler Vorteil, weil ja viele, die jetzt halt aus der Industrie kommen, immer so in ihrem eigenen, Bratensaft irgendwie vor sich hin dunsten und irgendwie gar keine Idee haben, was man vielleicht eben auch mit den Daten oder mit dem Material oder eigentlich auch tatsächlich noch machen kann. Also das finde ich schon einen absoluten Mehrwert. Ich wollte das jetzt nur nochmal unterstützen, aber ich finde das, ja, das macht auch wahnsinnig Spaß. Also, ja. Aber ich merke jetzt schon bei Herrn Wilfer, da brodelt noch eine Frage.
Brodelt und brodelt. Ja, ich habe natürlich noch eine Frage, ist ja sehr klar. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Kreislauf ja ziemlich umfangreich abgedeckt im BIFÖR, aber vielleicht können wir ja nochmal auf einzelne Aspekte schauen, beziehungsweise, was mich interessieren würde, welche technologischen Innovationen sehen Sie denn als besonders wichtig oder als drängend jetzt auch im Bereich Recycling und auch Ressourceneffizienz? Sie sind ja auch Chemikerin, vielleicht können Sie auch was zum chemischen Recycling sagen. Das ist ja auch so ein Thema, das sehr umstritten ist. Und Sie sagten auch am Anfang, hier und da geht der Punk ab. Ich glaube, da geht er auch ab. Oder doch nicht?
Boah, das sind viele Fragen. Und
müssen
mich jetzt bremsen. Also, ich würde mal im chemischen Recycling wahrscheinlich, weil das gerade als letztes genau das anfangen. Ich bin Chemikerin und ich fand das chemische Recycling bis vor ein paar Jahren bäh. Also fand ich nicht gut. Ja, das war für mich so ein bisschen, wenn gar nichts mehr geht und Inzwischen muss ich sagen, je tiefer ich in die ganzen Themen reinkomme und auch, ich habe ja auch die Möglichkeit, in viele Sektoren reinzugucken. ich glaube einfach, dass wir nicht die Wahl haben, uns auf irgendetwas zu beschränken oder uns irgendwas wie das chemische Recycling zu nehmen. Ich glaube, dass es ein Teil ist, der immer mitgedacht sein sollte. Und dass man sich auch, wir sehen ja im Moment, dass also das Wort chemisches Recycling kommt ja viel häufiger, also als vor noch 2-3 Jahren.
Ja.
Und es wird irgendwie auch salonfähig. Es ist, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag, ist es, glaube ich, auch genannt. Ja, genau. Und wir haben das auch beim Thema Textilrecycling, Frau Hubum, wir haben uns da ja auch beim Recycling-Atelier
genau.
getroffen. Übrigens, da gab es einen total genialen Podcast. Und zwar, ich glaube, das war Folge 13, wo sie chemisches und mechanisches Recycling
gesprochen haben. Ja, das wollte ich jetzt nicht nochmal rausholen, aber ja, richtig.
Ja, das weil war ich habe tatsächlich, um mich ein bisschen vorzubereiten, weil es ist mein erster Podcast, und ich habe gedacht, jetzt höre ich doch mal rein, was die so treiben. Und dann bin ich Karfreitag viel im Auto gesessen und bin, also habe mir einen nach dem anderen reingepfiffen. Und dann wurde ich automatisch von Folge irgendwas mit 30 auf 13 zu dem Recycling.
Mhm.
Und das fand ich toll und das werde ich sogar für die Lehre einsetzen, für die Studis, weil ich finde, dass da so viel drin war, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass zwei Menschen mit unterschiedlicher Meinung konstruktiv miteinander gesprochen haben. Das fand ich
Da geben wir Ihnen recht, da kann ich auch für Herrn Will versprechen. Das hatte uns wahnsinnig gefreut. Das ist eine schöne Aufnahme gewesen. Da war ich sogar in Gernsbach. Saßen wir sogar in einem Raum, tatsächlich, das kommt selten vor. Aber da gebe ich Ihnen recht, dieses konstruktive, eigentlich zwei Meinungen konstruktiv miteinander dann auf einen Nenner kommen. Und das ist, gebe ich Ihnen recht, das ist gerade beim chemischen versus mechanischen Recycling schon immer sehr schwierig gewesen.
Ja.
Und ja, danke für die Werbung.
Ja, also ich kriege da nichts für. Also falls jetzt jemand zuhört, ich kriege da nichts für. Ich meine das. Mir ist das eine Herzensangelegenheit. Mhm. Ich weiß, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weg von der eigentlichen Frage, aber vielleicht ist es gerade beim chemischen Recycling. Also ich habe ja selber gesagt, ich fand das irgendwie blöd. Und ich kann das irgendwie blöd, das war wirklich so ein bisschen verächtlich. Muss es sein, kriegen wir es nicht besser auf die Kette.
Mhm.
Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass wir mit der Kreislaufwirtschaft im Moment, wir sind an allen Ecken unter dem, wo wir sein sollten. Ja? In allen Stoffströmen kriegen wir es nicht auf die Kette, geschlossene Stoffkreisläufe zu haben, außer vielleicht beim Papier. Und das ist etwas, was wir nicht in den nächsten 2-3 Jahren überall lösen werden. Und in dieser Zeit, die wir da brauchen, um die Dinge optimal zu haben, die Akzeptanz von allen Beteiligten zu bekommen, alles, was da gehört, das ist ja total komplex, ist das chemische Recycling für mich eine zunehmend gute Option. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mit dem Chemiecluster Bayern, wir haben uns dazu ausgetauscht und mit vielen anderen Leuten. Ich rede da relativ viel mit, um mich auch fit zu machen, zu verstehen, wo die Leute stehen. Ich war jetzt an der Montanuni in Leoben zum Beispiel. Da gibt es eine Kunststoffhochburg. Wie Sie das Thema sehen, chemisches Recycling im Bereich Kunststoffe. Mit dem Herrn Schlichter treibe ich mich darum, Kunststoffe auch in Textilien. Was machen wir mit den Textilien, was machen wir nicht mit der Baumwolle? Also diese ganzen Themen. Und da gucken wir uns sowohl das chemische als auch das mechanische Recycling an und wir schauen uns beide an. Und wir versuchen zu verstehen, und ich bin tatsächlich, muss ich sagen, noch im Modus Verstehen, was Sinn macht, in das chemische Recycling reinzupacken. Und ich lasse mich auch nicht davon abhalten, dass es eher so aussieht, dass alle pleite machen. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Also chemisches Recycling, da wird aber so eine Riesenanlage und ja, die sind jetzt auch pleite. Also das ist nichts. Ich glaube, das ist zu einfach. Dieser Ansatz beim chemischen Recycling, wie immer, let's go big, große Mengen und dann muss die Marge und dann ist schon und dann, ach Gott, ich habe aber gar nicht genug Stoff, um es reinzupacken. Ich habe nicht genug Abnehmer. Solange diese Themen nicht gelöst sind, kann man es entweder lassen. Ich glaube, wir haben die Zeit nicht dazu, irgendetwas zu lassen. Oder man kann vielleicht auch mal in anderen Dimensionen denken. Man könnte auch kleinere Anlagen bauen, die vielleicht regionaler bestimmte Stoffströme abdecken. Also ich weiß jetzt nicht, wer alles zuhört und sich vielleicht an den Kopf packt. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist einfach eine Idee und vielleicht rede ich in einem halben Jahr anders darüber. Aber das ist so meine Bestandsaufnahme nach ein paar Monaten BIFA und in viele Sachen reingucken, mit vielen Leuten sprechen. Und ich werde da weiter dranbleiben. Und es ist auf jeden Fall etwas, als ich natürlich, wenn man so ein wenn man Beaver mit übernimmt, wird man natürlich gefragt, was ist die Strategie? Ne? Und dann wäre es ja immer auch gut, eine Antwort zu haben. Und eine Strategie, die da draufsteht, ist, dass wir uns auf jeden Fall, und ich bin Chemikerin, sag mal, jobmäßig passt das auch vielleicht ganz gut zu mir. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir das chemische Recycling anschaue und dann gemeinsam mit allen überlege, wo und ob die Reise für Beaver da auch sein kann.
Spannend.
Auch, ja. Im Sinne ja, auch, wie es sein kann, ja. Ob man was aufbaut, wir haben ein großes Technikum, oder ob wir einfach mal diejenigen sind, die beratend sein können. Wir sind ja ein Forschungs-, Entwicklungs-, Beratungsinstitut und wir tun das, was Sinn macht. Ja.
Das fand ich jetzt die beste Vorlage, Sie in einem halben bis Jahr nochmal einzuladen. Also da müssen Sie dann nochmal zusagen.
Ich komme. Aber beim nächsten Mal plane ich besser. Ich habe nämlich vorher eine Vorlesung, nachher eine Vorlesung und ich bin müde. So, aber
Sie dürfen gerne mal oder Tee, Kaffee zwischendurch trinken oder was auch immer da jetzt sonst in der Tasse ist.
Es ist Kaffee.
Okay, für alle da draußen, wir haben es auch erst 10.29 Uhr, also Bier oder Wein wäre noch ein bisschen früh.
Ja, also das chemisches Recycling und ansonsten.
Spannend, richtig spannend.
Sagen? Ja, und ansonsten Technologien, weil Sie ansprachen, ich glaube, Technologien gibt es schon viele. Ich glaube, das ist gerade gar nicht das Hauptthema. Ich glaube, das Hauptthema ist, wie wir alles zusammenbringen. Also wie wir das, was wir an Technologien haben, entlang von Wertschöpfungsketten, Recycling-Wertschöpfungsketten, zusammenbringen mit denen, die diese Technologien nutzen und sozusagen in Abfolge bestimmte Dinge brauchen, um wieder bestimmte Dinge zu tun. Klingt jetzt sehr abstrakt. Mein Thema ist und auch Design for Recycling. Das ist aus meiner Sicht der Begriff der Stunde. Das müssen wir hinkriegen. Und die Technologien, da muss man auch viele arbeiten, ist klar. Ja? Also für viele Sachen braucht man das, für das ganze Verklebte und Gedöns und so. Aber parallel wäre es dann auch mal geboten, dass man die Sachen so designt, dass wir vielleicht auch die Technologien, dass man da mal mitarbeiten kann, die wir haben.
Dass die mitgebracht werden. Ne? Also wenn man was auf den Markt bringt, dass man dann auch schon nachweisen kann, ey, das kann auch wieder recycelt werden. Jetzt werden wir da wieder bei den Einweg-E-Zigaretten beim Lila-Fass. Ja. Aber Frau Wakotsch, was sind denn so die, also jetzt, wie gesagt, Sie sind jetzt erst quasi ein halbes Jahr dabei. Was sind denn jetzt wirklich so die größten Herausforderungen, die Sie schon identifiziert haben? Also ist das eher, sind das auch eher interne Kräfte, die da walten oder sind es die Themen oder ist es die Zukunft? Also wo sehen Sie die größten Herausforderungen, egal welcher Art, gerade auch für das BIFA?
Also sagen wir mal, um es etwas allgemein zu beantworten, erstmal, es sind die Herausforderungen beim BIFA, finde ich, vergleichbar mit denen, die wir insgesamt in anderen Bereichen haben, und das ist die Komplexität. Und die Komplexität, das heißt jetzt nicht, dass wir ein komplizierter Laden sind. Im Gegenteil, wir sind echt gut organisiert. Und sonst hätte ich mir das auch ehrlich gesagt nicht angetan. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich mir das auf meine mittelalten Tage nochmal antue als verbeamtete Professorin auf Lebenszeit in Bayern. Aber der Herr Rummel, der hat da schon auch einen Beaver aufgebaut, das ein sehr liebenswert, das klingt so niedlich, ne? Aber das ist einfach schön da. So, da wollen auch fast die Leute weg, Frau Hobom, ne? Und wenn, dann wechseln die halt vielleicht mal zu tollen Unternehmen. Das ist jetzt ein Insider. So, übrigens, wir haben eine Stelle für eine Kreislaufwirtschaft offen. Also, wenn Sie Lust haben, zu unserem Team zu. Also,
jetzt müssen wir es aufklären. Wir haben jemanden abgeworben. Aber Frau Wakotsch nimmt uns das nicht übel.
Ja, nein, das nimmt sie sich nicht übel. Aber das ist zum Beispiel eine Herausforderung, die man hat an so einem Institut. Wir brauchen Leute, die reinpassen, die eine Erfahrung haben, weil wir natürlich auch diese Interdisziplinarität, die muss man ja auch leisten können. Das ist immer ganz gut, wenn man schon mal ein Grundwissen hat und noch, wo man noch was andocken kann, ein bisschen Erfahrung. Und das wird in der freien Wirtschaft gut bis sehr gut bezahlt und bei einem Institut natürlich auch. Aber wir sind gebunden an öffentlichen Dienst. Wir haben dafür, bieten wir natürlich auch andere schöne Dinge. Also kann bei uns als wissenschaftliche Mitarbeitende, hat man ein sehr, ja, es ist einfach ein tolles Umfeld. Es ist einfach großartig.
Augsburg ist auch schön. Ja, genau. Augsburg ist auch einfach schön. Das kommt auch noch mit dazu. Bei Ihnen scheint immer die Sonne, wenn ich da bin.
Ja. Das weiß, ja, das ist cool hier. Und was wollte ich sagen? Also diese Komplexität, dass man das, was alles im Moment an Themen da ist, abdeckt in einer Art und Weise, dass wir weiterhin ein guter Ansprechpartner bleiben für die, die uns als Ansprechpartner haben, weil sie wissen, sie kriegen bei uns die entsprechenden Infos, Beratungen. Und das in einer Welt, die sich so krass schnell dreht, mit den ganzen, auch mit der ganzen Regulatorik. Ja? Also das, was in der EU passiert, wir sind, ich finde es auch krass, ich halt eben auch Vorlesungen zu Nachhaltigkeit, Stoffkreisläufe, Recycling, also ich mache diese ganze Sachen, Abfalltechnik und so. Und ich kann, also ich sag mal, diese Vorlesung sieht kein halbes Jahr so aus wie im letzten halben Jahr, weil sich so viel tut. Und alleine das zum Beispiel, wenn man sich das mal, wenn man das aufarbeiten mag für Studierende, die jung sind und denen man erstmal erklären möchte, in welcher Welt sie gerade sich bewegen, da sieht man nochmal deutlicher, was da alles gerade einfach passiert, so welche Themen es gibt und dann die teilweise ja in einer Entscheidungsfindung sind. Also bei vielen Sachen, wo wir einfach nicht wissen, wo geht die Reise hin und wo fokussiere ich mich dann? Also wie bleibe ich in der Tiefe? Wie bleibe ich gut? Wie decke ich das ganze Wissen ab in einer Welt, die natürlich vor Infos explodiert? Ja? Mhm. Und das ist zum Beispiel mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, hatte ich vorhin uns erwähnt. Ja? Wir haben gedacht, okay, das ist ein Thema und da sind wir, wollen wir dabei sein. So, was passiert vor, wann war das jetzt, 2 Wochen, glaube ich. Also erst kommt dieser Omnibus und dann wird am 14.04. kommt dieses irgendwas Stop the Clock EU-Geschichte, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen jetzt jeweils 2 Jahre nach hinten verschoben ist. Das freut mich für die, also das ist sicherlich auch nicht die dümmste Entscheidung für viele, ja. Aber es ist halt ein Beispiel von, ich schaffe wieder jahrelange Unsicherheit. Das kostet Kraft, weil die Leute haben sich ja damit beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Die dann aber verpufft oder irgendwie zeitverzögert gebraucht wird. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir werden uns jetzt überlegen, wie machen wir weiter? Wie halten wir uns up to date? So, was machen wir mit diesen Ressourcen? Und alles diese Themen, die treffen uns auch als Institut. Und das alles sozusagen gut beizubehalten und auch ein Stück weit sich zu fokussieren, ohne wichtige Dinge dann auch zu verlieren.
Zu verlieren, ja.
Ist eine Aufgabe, die durchaus intensive, die intensiv ist und Ressourcen braucht und auch immer noch so ein bisschen. Und außerdem muss man sich so die Freude behalten, finde ich, ne? Weil so manches, was so gerade ist, also. Genau, also ist auch so. Also ich meine,
ist definitiv so. Ja,
definitiv so. Diese Ohnmacht, ja, so, oh, was machen wir denn? Ja. Was heißt das denn jetzt für uns? Und wir werden ja viel gefragt, ja, und wir beraten einfach ja an vielen Aspekten und dann müssen wir auch schauen. Wir warten, was passiert jetzt im Bereich hier und dort. Kommt die erweiterte Herstellerverantwortung in dem und dem Ausmaß? Was wird vorgegeben? Was macht der Bund? Was macht man auch bei Länderthemen und so weiter? Also es ist viel. Ja, vielleicht muss man ein bisschen was anderes Thema. Ich versuche auch ein bisschen, dass es bei uns Spaß macht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das ist, ja, ich fange, vielleicht bewerbe ich mich einfach auf die Stelle. Wir können ja so einen Tausch machen. Ich komme nach Augsburg. Ja. Nee, also.
Jederzeit.
Die Zeit rennt, aber mich würde noch interessieren, vielleicht können Sie noch mal was sagen zu den politischen Rahmenbedingungen. Ich habe ja schon jetzt rausgehört, das ist alles wahnsinnig komplex und das Wichtigste wäre eine gewisse Planbarkeit für die Unternehmen, aber auch natürlich auch für das Forschungsinstitut. Welche Rahmenbedingungen müssten denn geschaffen werden, dass wir diese ganzen komplexen Themen und diese ganzen einzelnen Teile des Kreislaufs zusammenbringen? Was wünschen Sie sich da von der Politik, wenn Sie Wünsche frei hätten?
Was ich mir wünsche, ist eine stabile, also Entscheidungen zu treffen. Mhm. Allerdings jetzt auch nicht sozusagen nur per Order die Mufti, sondern natürlich mit denen, die es betrifft. Und dann aber auch zügig zu agieren. Also letztlich ist die Aufgabe immer die gleiche. Ich muss rausfinden, was sind die Herausforderungen, die mich abhalten, ein Ziel im Bereich Kreislaufwirtschaft XY zu erreichen. Und welche Maßnahmen braucht es, welche gibt es und wer und wie viel Geld wird gebraucht und von wem und oder wer muss da in die Verantwortung genommen werden. So, und das zu identifizieren und das dann aber auch möglichst schnell, wenn man es kann. Das kann natürlich der Bund besser und oder hat da andere Befugnisse und das dann auch zu machen. Und was ich sagen kann ist, wo ich mich im Moment sehr wohlfühle, auch wenn es mich echt Zeit gekostet hat. Ich hatte das Vergnügen, als ich bei PIFA angefangen habe, dass ich eine Einladung bekommen habe vom Umweltministerium. Also ich bin jetzt nicht nur nett, weil die mich mitbezahlen, sondern ich bin einfach, ich bin ja auch nicht aus Bayern und ich bin durchaus auch teilweise kritisch, was hier passiert. Von daher würde ich sagen, kann ich das objektiv beurteilen. Was ich klasse finde, ist, hier wird eine bayerische Kreislaufwirtschaftsstrategie entwickelt, wo man sagen kann, naja, was soll jetzt da noch kommen? Ja? Also wir haben eine europäische, wir haben eine nationale. Aber Bayern hat die 6 wichtigsten Sektoren für Bayern identifiziert. Mhm. Und zu allen diesen 6 Sektoren Stakeholder eingeladen. Das waren jeweils große Runden. Ich war bei 5 dabei und hat alle an einen Tisch geholt. Da sind natürlich vor allem Verbände drin, da sind aber auch Gemeinden, da ist die IHK drin, da sind teilweise auch mal eine soziale Organisation drin, da ist immer mal so eine Professoren-Mensch drin oder so oder auch Leute, die schon irgendwelche Maßnahmen entwickelt haben. Und die haben sich konzentriert unterhalten. Und das war für mich und das, was da rauskommt, wird relativ zackig bis Ende des Jahres in eine Strategie gegossen, die auch so ihre eigenen Schwerpunkte setzt. Und was ich da erlebe, ist auch etwas, was ich mir wünsche, das Engagement der Politik, sich mal großen Themen zu widmen. Es ist komplex, aber diese Komplexität muss auch gehandelt werden. Und wer soll das tun? Wir sagen immer, ja, die müssen und die, ja, nee, wir sind es alle. Also wir Verbrauchenden sind es, die Forschung, es ist die Industrie und es ist die Politik. Und die müssen alle zusammenkommen. Und dann zu sagen, wir befragen die, wir gucken, was braucht ihr, damit ihr zwar die Ziele umsetzt, damit ihr aber auch am Leben bleibt. Weil letztlich ist es Kreislaufwirtschaft. Ja? Und das erlebe ich hier ziemlich gut, zum Beispiel Frau Hubum, Sie kennen ja das Recycling-Atelier und wir hatten jetzt vor 1-2 Wochen hatten wir das Umweltministerium, das ganze Referat Kreislaufwirtschaft da, die sich unser Recycling-Atelier angeschaut haben, also unser heißt Hochschule, Technische Hochschule Augsburg, die weltweit erste Modellfabrik fürs mechanische Textilrecycling und die haben sich damit auseinandergesetzt und sie haben sich das angeschaut und nutzen diese Stakeholder-Dialoge, um ihre eigenen Industrien zu verstehen und dann im Einklang mit der Industrie Maßnahmen zu entwickeln, die alle am Leben lassen und gleichzeitig diese Ziele übertragen. Und das ist für mich tatsächlich vorbildlich. Und ich glaube, das wird nicht morgen alle Probleme lösen.
Nee,
aber es wird die Wirtschaft auch davon überzeugen, dass die Politik sich bewusst ist, dass man eine Nachhaltigkeit, eine Kreislaufwirtschaft nur haben kann, wenn da noch jemand da, wenn da noch wo jemand ist, der Wirtschaft macht. Und da habe ich das Gefühl, dass da ziemlich viel Optimismus, Zutrauen, Vertrauen war. Weil das darf man auf keinen Fall verlieren.
Ja, definitiv. Also kann ich nur unterstützen und da kann sich ganz sicher die ein oder andere aus der Politik oder aus den Ministerien echt ein Beispiel dran nehmen. Das finde ich total klasse, dass die wirklich dahin gekommen sind, und das ist ja auch sehr anschaulich, sich das angeguckt haben, und auch diese Vertrauensbildung, ne? Die Politik macht da nicht irgendwas, wovon wir dann wieder, naja, abgehängt werden, sondern da passiert wirklich was mit Köpfchen im Einklang an einem Tisch. Das vermisse ich heutzutage tatsächlich an der einen oder anderen Stelle sehr. Das muss ich wirklich ehrlich sagen. Deswegen freue ich mich, dass es da so ein Positivbeispiel gibt und habe da gute Hoffnung, dass es vielleicht auch auf Bundesebene wieder ein bisschen besser wird. Da fehlt es mir nämlich tatsächlich, dass man sich an einen Tisch setzt und die Themen mal gemeinsam diskutiert, die schmerzhaft für alle sind, aber die man auch nur gemeinsam lösen kann. Also ja, und ich kann nur allen empfehlen, wirklich zu diesem Recycling-Atelier mal hinzufahren. Also jetzt nicht, dass jetzt Frau Wakocz hier 1000 Anfragen kriegt, wir wollen ja mal gucken, aber das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Also ich bin da schwer begeistert von.
Ich muss noch ergänzen, weil ich will mir nichts auf die sozusagen anheften, was ich nicht, was nicht wirklich dann meins ist. Das Recycling-Atelier, das ist was, tatsächlich noch was aus der Vizepräsidentenzeit bei der Hochschule stammt. Und es gibt da den unfassbar großartigen Stefan Schlichter, der eigentlich schon in Rente ist und zum Glück nicht aufhört zu arbeiten. Und der aus der Textilindustrie kommt, eine Professur bei uns hatte, Maschinenbau, und der diese Idee hatte. Und da kommt, das finde ich auch wichtig, der die Kraft hat, der Lust hat, sich das anzutun und so ein Riesenprojekt mit allen entlang der Wertschöpfungskette zu reden und zu sagen, macht ihr mit, dass wir alle gemeinsam an diesem Thema arbeiten und es schafft auch die Großen ranzuziehen, die großen Textilmaschinen, Bauer und so weiter, die Community am Leben zu halten. Wir haben jetzt auch einen Mesocetin, das ist ein Nachfolger von ihm, und die sind die Köpfe und die sind auch das Herz und das Hirn vom Recycling-Atelier, und ich bin sozusagen, ich habe da nur mitgemacht, und ich habe in der Zeit einfach Geld, das wir aus der Hightech-Agenda Bayern hatten, was auch ein gutes Invest war, da quasi über die Hochschulleitung dann freigegeben, und das, glaube ich, war eine Hammer-Investition, und was daraus geworden ist, das werden wir sehen, also das sehen wir jeden Tag. Und ich glaube nämlich, dass das so ein Modell ist. Es ist ja auch eine Modellfabrik, wo man mal sehen kann, was passiert, wenn alle zusammen an einem Ziel arbeiten.
Ja.
Weil vielleicht kommt da einfach sogar was richtig Gutes raus. Also vielleicht kommt ja auch sogar Arbeitsplätze raus. Also das ist sowas. Ah, das wird zu lang jetzt hier, aber das ist mal das, was ich mir wünsche. Und ich weiß, vielleicht hört sich das für manche, die jetzt irgendwie gerade kurz, also die denken, wie soll das überhaupt hier alles weitergehen? Ich glaube auch, dass man bei vielen auch mal positiv denken kann. Wenn wir es auf die Kette kriegen und wir Wertschöpfungsketten auch vielleicht in Deutschland, in Europa haben, wie zum Beispiel Textil, oh mein Gott, wie cool wäre das denn?
Ja. Absolut richtig.
Klingt das naiv? Hm? Nee. Also ich bin nicht naiv. Das ist Optimismus, der vielleicht an mancher Stelle auch mal angebracht.
Ja, der ist auch notwendig. Also das ist auch absolut erlaubt und absolut zulässig. Braucht man. Sonst stehe ich morgens gar nicht mehr auf. Vielleicht im Bett und rauche die Zigaretten, die ich hier auf dem Tisch aus Kasachstan habe.
Ja.
Also das, aus meiner Sicht war das natürlich ein hervorragendes Schlusswort, auch dieses Plädoyer für Zusammenarbeit und natürlich eine positive, optimistische Grundeinstellung. Und Sie sagten es vorhin auch schon, man muss auch mit Spaß an die Sache gehen. Insofern kann man wahrscheinlich die ganzen komplexen Fragestellungen mit so einer Einstellung dann auch viel, viel besser lösen. Es bleiben noch viele Themen offen, aber vielleicht sehen wir uns ja in diesem Rahmen mal wieder und besprechen noch weitere Themen. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns einen Einblick gegeben haben in die Arbeit des BIFA und auch die komplexen Fragestellungen, die man in der Forschung rund um Abfall und, wie es jetzt auch heißt, Kreislaufwirtschaft hat. Vielen Dank.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, Frau Wakocz. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, auf die ganzen Themen, die da kommen, und rufen Sie mich doch hin und wieder an und lassen Sie mich an Ihrem Optimismus teilhaben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann im Bett liege, Trash-TV gucke, nicht Trash-Talk höre, aber Trash-TV gucke und Zigaretten rauche. Ich bleib dabei.
Ich rufe an.
Dankeschön, Frau Wakocz. Danke für das kurzweilige Gespräch und für die ganzen tollen Themen. Danke.
Tschüss.